Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Heute habe ich jemanden zu Gast, der in Österreichs Business-Landschaft den Takt vorgibt, wenn es um Unternehmertum, um Exzellenz und eine klare Haltung geht. Philipp Madertaner ist Unternehmer, Autor, Host des Podcasts Philipp Madertaner Unplugged und jemand, der Menschen teilweise mit nur einem einzigen Satz bewegen kann, weil er einfach sagt, was ist. Ja, ohne Weichspülen, einfach Real Talk. Was ich an ihm schätze, ist, er spricht über Leistung, über Exzellenz, über Energie und über Verantwortung, immer aus der Sicht eines Unternehmers, der weiß, was Einsatz bedeutet und dass Mittelmaß keine Option ist.
Absolut.
Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und Philipp, großartig, dass wir in deinen heiligen Hallen hier bei dir ja, zu Gast sein dürfen und jetzt dieses Gespräch führen dürfen.
Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Schön, dass wir das machen. Wir haben uns ja im Rahmen einer Keynote von mir kennengelernt und das ausgemacht. Freue mich wirklich sehr. Ja, willkommen bei uns in unserer bescheidenen Hütte. Ja.
Bescheiden? Ja, ein super Blick über Wien. Freut mich sehr. Ich habe von dir einmal gehört, nämlich, dass du sagst, du belohnst immer die Fleißigen. Mhm. Du nimmst nicht jede Podcast-Folge an, sondern Absolut. die, was einfach schon länger am Markt sind. Jetzt haben wir gedacht, die produzieren wir 7 Jahre und 300 Folgen.
Das nehme ich eine Ansage.
Jetzt kommen wir zu dir.
Schön. Ja, ich mache das immer, weil ich schreibe natürlich jeden Tag alle möglichen Leute, die einen Podcast mit mir aufnehmen wollen. Und ich habe mittlerweile es verstanden, als Instrument zu nutzen, weil ich ja eines eben extrem schätze und das ist Leute, die ins Tun kommen, die wirklich was machen. Nicht nur die, die den ganzen Tag auf Social Media nur quatschen, sondern die, die wirklich was umsetzen. Und das heißt, ich habe das mittlerweile verstanden als Instrument, um Leute ins Tun zu bringen. Wenn ich sage, du, ja, du fängst gerade einen Podcast an, ich komme gern zu dir, aber ich komme in Folge 50.
Ja.
Ja. Und die melden sich dann alle wirklich. Die es schaffen, ist ja eh nur ein Bruchteil, weil die meisten fangen gar nicht an und die meisten hören noch 6 auf. Aber so wie du, 7 Jahre, das ziehen ja die wenigsten durch. Also bei mir sind 6 Jahre, also du bist schon weiter als ich. Ja. Das tun ja die wenigsten. Das ist die Königsklasse, der Olymp. Ja. Die meisten schaffen das nicht, ja, und geben davor auf. Und deswegen belohne ich immer die, die weitergehen. Aber das ist für die ja kein Thema mehr, weil bei 7 Jahren, da muss ich mich anschneiden, ja.
Ja. Du warst ja auch vor kurzem bei einer gemeinsamen oder bei einer meiner Freundinnen, bei der Elisabeth Eidenberger im Club der Cleverin
ja.
Gast. Und sie hat dir dann gefragt, wie würdest du den Job einem 6-jährigen Kind, glaube ich, beschreiben?
Ja, warte,
was
immer.
Du machst. Und du hast sowas Ähnliches gesagt wie, ich zeige Menschen, wie sie andere begeistern für das.
Ja, wie sie selber was schaffen, wo andere gern dabei sind. Ja, das ist eigentlich die schlichteste Definition von Begeisterung, Anziehungskraft, Mobilisierung, all die Begriffe, die man finden kann. Am Ende ist es, etwas zu schaffen, auf das man selber stolz sein kann und wo andere gerne Teil davon sind. Ja, das finde ich ist das Magische. Das beschreibt genauso große Unternehmen, das beschreibt große Bewegungen, das beschreibt Bürgerinitiativen, das beschreibt einen Podcast, ja, wo ich Teil davon sein kann als Hörerin, Hörer, Seherin, Seher. Dinge schaffen, auf die du selber stolz sein kannst und wo andere gerne Teil davon sind. Das heißt, es ist nicht nur für dich, sondern es hinterlässt wirklich was.
Ja. Und was braucht es jetzt dafür, um andere zu begeistern?
Naja, die erste und wichtigste Sache ist, wenn du selber für nichts brennst, dann darfst du nicht wundern, wenn der Funke nicht überspringt. Ja? Ich sage immer, du musst einen Pflock einschlagen auf der Welt, um begeistern zu können. Ja? Die meisten Leute gehen durchs Leben und wollen allen gefallen. Das löst keine Begeisterung aus. Das ist, du hast das im Intro so schön gesagt, das ist weichgespült, abgeschliffen. Das wird nicht reichen. Also du musst einen Pflock einschlagen, der dazu angetan ist, ein Nein zu produzieren oder ein Ja zu produzieren, aber im besten Fall nichts dazwischen. Mhm. Ja, das heißt, klare Kante zeigen. Und das polarisiert manchmal, das findet Ablehnung. Aber Ablehnung ist Teil der Fixkosten von Sichtbarkeit. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, das Erste und Wichtigste ist, du du schlagst am Flock ein. Das können sein Überzeugungen, Dinge, an die du glaubst, Dinge, die du richtig findest, falsch findest, die du liebst. Also irgendwas, wo selber in dir einmal irgendeine Form von Emotion entsteht. Ob das Überzeugung ist, Begeisterung, Zorn, Angst, Zweifel, Wurscht. Ja, egal was, Menschen connecten mit Menschen und ihren Ideen und ihren Emotionen am Ende des Tages. Und das würde ich sagen, ist so die Grundlage für Begeisterung. Und dann gibt es natürlich ein Handwerk, wie du sagst, wie hole ich dann die Leute an Bord und so weiter. Aber dieser initiale Funke ist einmal die Grundlage für alles, würde ich sagen.
Ja, und das war eins der großen Erkenntnisse oder einfach der Statements, die ich mal von dir mitgenommen habe bei dem Vortrag, wo wir uns gesehen haben, weil du gesagt hast, mir ist eins wichtig, irgendwie so in die Richtung, entweder ihr sagt, der ist super oder der
ist Vollidiot.
Vollidiot, aber bitte nichts dazwischen.
Absolut.
Ja. Und das ist schon mal ein ganz großes.
Du sollst niemanden kalt lassen. Mhm. Ja, also gerne Emotionen in jede Richtung. Das ist super. Das ist ein Zeichen, dass du positioniert bist.
Also wenn du Menschen begeistern möchtest, dann darfst du einfach mit einkalkulieren, dass Ablehnung zu den Fixkosten
gehört. Ja, es gibt keine Zustimmung ohne Ablehnung. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ist schon mal interessant, die Leute suchen alle nach Bestätigung, die Leute suchen alle nach Zustimmung. Es gibt keine Zustimmung ohne Ablehnung. Ab dem Zeitpunkt, wo du was in die Welt setzt, was das Potenzial hat, Zustimmung zu erlangen, hat es gleichermaßen das Potenzial, Ablehnung zu erlangen. Oder du hast keines von beiden, aber dann gewinnst fix nichts.
Ja, so ist mir damals auch gegangen mit dem Podcast. Du weißt, du gehst jetzt nach außen, du gibst den Kopf aus der Herde. Und da gibt es jetzt einfach nicht nur Leute, die das super finden, sondern dann einfach auch einmal, die sagen, das ist ein Blödsinn, was du
sagst. Es gibt Leute, die haben ihre Lebensaufgabe darin, dass sie erste Reihe fußfrei sitzen und den Punkterichter geben, ja, indem sie sich den ganzen Tag Sachen anschauen und nur Daumen hoch, Daumen runter machen. Und irgendwie geben wir diesen Menschen so viel Bedeutung, dabei müssten wir erkennen, dass die in Wahrheit am Spielfeldrand stehen, während wir am Spielfeld stehen. Ja, was ist der einzige Platz, wo du wirklich gewinnen kannst im Leben? Am Spielfeld. Ja, das heißt, die, die am Rand stehen, haben vielleicht immer Hits, weil sie Daumen hoch, Daumen runter machen, aber gewinnen werden sie im Leben nie was. Und deswegen ist das eigentlich bemitleidenswert.
Ist so, ja. Dann hast du ein großes Schlagwort da gehabt, nämlich Energie.
Ja.
Dass Energie auch extrem wichtig ist,
absolut,
um Menschen zu begeistern. Wie kreierst du deine Energie oder was sagst du? Ich meine, du meinst natürlich auch, dass man für was brennt, dass man das aus sich heraus, aber was bedeutet für dich das alles Energie?
Du hast die Frage, finde ich, exakt richtig gestellt. Du hast gesagt, wie kreierst du Energie? Mhm. Ich glaube, wir dürfen auch alle für uns verstehen, dass das jetzt kein unendliches Reservoir ist. Erstens.
Ja.
Ja, also wir sind mit einer bestimmten Kraft ausgestattet, mit der wir durchs Leben gehen. Dass wir zweitens ja in der Lage sind oder dass wir für unseren Energiehaushalt selbst verantwortlich sind. Das heißt für den Ausgang, aber auch für die Eingänge. Also wir können es auch kreieren. Ja. Und drittens, dass wir schauen müssen, dass die Energie in einem vernünftigen, also Eingang und Ausgang in einem vernünftigen Verhältnis steht. Ich bin kein Freund von Work-Life-Balance, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Bin ein großer Freund von Energy-Balance. Ja. Du kannst ohne Energiebalance, ja, also eine ausgeglichene Energie, wo das, was du investierst an Kraft und was du verbrauchst an Kraft, in einem vernünftigen Verhältnis stehst, ohne das kannst du nicht ans Ziel kommen. Das Einzige, was ich absolut irre und verwerflich finde, ist, dass irgendwann einmal wer entschieden hat, Arbeit ist immer das, was uns Kraft kostet. Und darüber hinaus, das ist all das, was uns Kraft gibt. Und ich erinnere alle immer dann freundlich daran, wie viel Kraft sie ziehen, wenn sie daheim den Geschirrspüler ausrahmen oder die Wohnung putzen oder ich weiß nicht was. Ja, und ehrlich gesagt, auch manchmal in der Familie kann es manchmal extrem anstrengend sein, wo es dann nicht immer nur Kraft gibt. Also es gibt Momente, wo ich mir das aussuchen kann, eindeutig die Arbeit wähle, weil sie mir dann mehr Kraft gibt. Ja, also es ist einfach irgendwann einmal ein Erzählstrang aufgekommen, dass sozusagen Arbeit ist böse und Freizeit ist gut oder alles andere ist gut und das teile ich nicht. Ja. Es gibt in der Arbeit Dinge, die kosten die Kraft und es gibt in der Arbeit Dinge, die geben dir Kraft und in allen anderen Lebensfeldern ist das Gleiche. Und wir dürfen uns darüber erheben und sagen, okay, insgesamt die Dinge, die uns Kraft geben und die uns Kraft kosten, müssen in einer vernünftigen Balance stehen. Da bin ich sofort dabei, aber dieses immer die Arbeit gegen das Leben ausspülen, das ist eine absurde Debatte und wer sie erfunden hat, schadet jungen Menschen. Ja, das muss man wirklich einmal sagen, weil wir Menschen anerziehen, dass sie ohne Ambition, ohne sie ins Zeigling auch nur irgendwas im Leben weiterbringen könnten, auch nur irgendeine persönliche Freiheit aufbauen könnten. Ja, die Leute verwechseln immer Freiheit mit Freizeit. Ja, Freizeit kannst du einfach nehmen. Mhm. Freiheit musst du dir erarbeiten. Niemand schenkt dir Freiheit, eine finanzielle Freiheit. Die ist das Ergebnis von einer Zeit, wo du vielleicht einmal extrem unfrei warst. Ja? Und diesen Erzählstrang, gegen den gehe ich mit aller Leidenschaft vor.
Ja.
Ja? Weil ich finde, er ist überproportional laut da draußen in der Erzählung und die Stimmen, die sagen, na, ehrlich gesagt, sie in eine Sache reinhauen, einmal auch die eigenen Grenzen dehnen, wirklich andrucken, ja, ist was Gutes. Diese Stimmen sind mir zu leise.
Ja, du hast ein bisschen bei deinem Vortrag da ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft, wie die Zukunft aus deiner Sicht möglicherweise ausschaut, gegeben. Und da hast du gesagt, es gibt Menschen, die haben Freiheit und es wird viel Menschen geben, die viel Freizeit haben.
Genau.
Was verstehst du darunter? Wie zeig uns einmal dieses Bild, was du da hast.
Der wichtigste und Disclaimer vorneweg ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja.
Die gute Nachricht ist, es weiß sonst auch niemand. Mhm. Ja, also teile ich gerne, wie ich auf die Dinge blicke. Ja. Und wir beschäftigen uns gerade extrem intensiv mit den Fragen der künstlichen Intelligenz. Was wird künstliche Intelligenz machen? Wird es uns alle die Arbeit wegnehmen? Wird es uns alle arbeitslos machen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass wir in der Projektion nach vorne, und da kann ich nicht sagen, wie viele Jahre das sind, ja, aber am Ende des Tages wird KI in Kombination mit Robotik wahrscheinlich einen Großteil der Jobs machen. Ja, da hat man früher immer gesagt, wir wünschen uns die Roboter, dass die uns daheim den Haushalt machen, während wir arbeiten sind. Aktuell schaut es eher so aus, dass die Roboter die Arbeit machen, wir sind daheim und machen den Haushalt. Wobei für das gibt es auch irgendwann Roboter. Mhm. Also das wird einen Großteil übernehmen und wird natürlich zu einer enormen Produktivität führen, die man irgendwann wahrscheinlich besteuern wird. Ja, und dann wird die große Umverteilung kommen. Das heißt, meine große Projektion in die Zukunft ist, es wird sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, weil die Leute haben einfach weniger zum Arbeiten. Ja, trotzdem werden sie auch Geld brauchen. Und es wird aber noch immer eine andere Gruppe geben. Also es wird die Gruppe geben, die hängt am Pfropf, ja, des Staates und kassiert bedingungsloses Grundeinkommen und ist dann happy oder nicht happy, ich weiß es nicht. Aber es wird immer noch die geben, die was tun, obwohl sie nichts tun müssten. Mhm. Und die haben natürlich in Zeiten der KI unendliche Möglichkeiten. Also die sind fast Superhumans in dieser Zeit und können mehr denn je gestalten, aufbauen, erschaffen, ja, und haben auch ökonomisch völlig andere Perspektiven. Das heißt, ich glaube schon sozusagen, dieser Gap wird weiter aufgehen,
ja,
und wird am Ende dazu führen, um das jetzt den Kreis zu schließen, dass es sehr viele Menschen geben wird mit viel Freizeit, mhm, aber wenig Freiheit, weil wenn du am bedingungslosen Grundeinkommen hängst, dann ist die Freiheit überschaubar. Da dreht jemand irgendwann den Hahn auf und dann dreht sie vielleicht einmal ein bisschen zu und irgendwann sagst du, naja, damit du das jetzt kriegst, musst du das machen, das machen. Also du hängst am Ende Puppet on a String. Ja? Mhm. Und ist die Frage, willst du das sein? Und der Ausweg für mich ist ganz klar das Unternehmertum. Ja? Oder jedenfalls Unternehmergeist. Ich glaube nicht, dass jeder Unternehmerin Unternehmer werden muss. Aber ich glaube, jede und jeder sollte mit Unternehmergeist an die Sache gehen, Verantwortung übernehmen, schöpferische Kraft zeigen, das Rad weiterentwickeln. Ja? Das, glaube ich, ist gefragt. Und die Leute, die mit der Ambition reingehen, die werden komplett andere Chancen haben, komplett andere monetäre Rahmenbedingungen haben. Und die Dienst nach Vorschrift machen, die wird man irgendwann nicht mehr brauchen. Ja? Und da geht es nicht darum, finde ich das super, finde ich es nicht super. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde es für Menschen mit Ambition super, ob ich es gesellschaftlich super finde, ja, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist meine Hypothese. Und ich glaube, der Ausweg ist, dass wir den Menschen wieder die Ambition einhauchen. Ja, dass wir ihnen wieder sagen, Freunde, alles Gute auf dieser Welt, alles Fortschritt auf dieser Welt verdanken wir Menschen mit Ambition, verdanken wir Menschen, die irgendwann einmal nicht zufrieden waren mit dem Status quo, die gesagt haben, da muss man mehr tun, da muss man die Extrameile gehen, da muss man in Kauf nehmen, dass man ein Jahr lang schlaflose Nächte hat, weil es ist es wert. All diesen Menschen verdanken wir alles an Fortschritt, technologischen Fortschritt, und wir sitzen, ja, satt gefressen in unseren Sessel drinnen und sagen, ah, danke, ja, selbstverständlich. Mhm. Nichts ist selbstverständlich. Ja.
Definitiv. Jetzt gibt es aber dann vielleicht jetzt auch viele Menschen, die jetzt gerade Unternehmer sind oder vielleicht einfach auch einen gewissen Unternehmergeist haben. Und trotzdem werden es nicht alle schaffen. Das heißt, du sprichst ja auch immer von Exzellenz.
Ja.
Was unterscheidet die Menschen, die es eh gut machen oder eh gute gute Vorsätze ja. haben und das eh wollen von denen, die exzellent sind.
Die Bereitschaft, den Preis dafür zu zahlen. Mhm. Ja? Exzellenz hat einen Preis. Herausragend zu sein hat einen Preis. Es ist eben nicht mit durchschnittlichem Einsatz erreichbar. Es ist nicht mit Zurücklernen erreichbar. Exzellenz hat einen Preis und die wenigsten sind bereit zu zahlen. Es gibt ein fantastisches Video von Cristiano Ronaldo, mhm. ja, der irgendwann einmal in einem Interview sagt, alle meine Kids wollen Cristiano Ronaldo sein. Und er sagt dann wirklich wörtlich, sagt er, I give you the map. Mhm. Also ich gebe dir den exakten Plan, was es braucht, damit du Cristiano Ronaldo wirst. Und dann sagt er, will you do it? Ja. Willst du es machen? Und die Antwort ist, keiner wird es machen.
Ja.
Keiner wird es machen, weil du wirklich irre sein musst. Ja? Und was im Extrembeispiel mit Cristiano Ronaldo vielleicht jedem klar ist, ist uns bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern nicht klar, die Leute tölpeln rein in die Selbstständigkeit und denken sie, ja, weiß ich nicht, ich werde es dann dort lernen. Warum sollte jemand für dich ein Geld zahlen, wenn du nicht überdurchschnittlichen Mehrwert lieferst? Das Ganze ist ja keine geschützte Werkstätte. Das Ganze ist Business. Es ist Angebot und Nachfrage. Menschen werden bezahlt, weil sie dein Leben besser machen. Deswegen gibst du jemandem ein Geld. Ja? Weil er besser ist wie wer anderer. Das ist Markt. Ja? Und das unterschätzen viele einfach, weil sie glauben, ja, ich bin einfach auch dabei. Und es gibt dort oder da noch Bereiche, wo man mit auch dabei ein bisschen Geld verdient, aber auf das würde ich nicht setzen.
Also Motivational Speech für Ambition und Exzellenz.
Absolut.
Was würdest du dir wünschen, dass einfach jede Unternehmerin, jeder Unternehmer ein bisschen früher kapiert, sag ich jetzt einmal?
Huh, schwierige Frage. die erste Antwort ist, es hört nie auf. Mhm. Du glaubst immer, da nach dem Hügel, da ist dann alles okay, aber dann, ne? Wenn ich das habe, aber dann, wenn ich das habe, aber dann, wenn ich das habe, aber dann, nix. Ja, nach jedem Hügel wartet der Nächste. Ja, das ist wie wenn du einen Marathon rennst und rennst durchs Ziel und freist dich, drehst dich um und schaust auf den Banner über dir, auf einmal steht dort Start. Ja, also du stehst schon wieder vor dem Nächsten. Das zu verstehen ist wichtig, weil dann teilst du es dir anders ein, dann machst du dir auch keine Illusionen und dann weißt du, dass eigentlich, ich sage jetzt salopp gesagt, das Spiel zu spielen, eigentlich das ist, worum es geht. Gar nicht jetzt immer das Ziel erreichen, ja, sondern drinnen sein, besser werden, andrucken, ja, das ist eigentlich das, worum es geht, ja. Jede Phase, also, Unternehmertum ist Schmerz ertragen. Und es ist viel Erfüllung, keine Frage, aber es ist auch Schmerz ertragen, ja. Machst zu wenig Umsatz oder hast zu wenig Kunden, Schmerz. Du hast zu viel Kunden, Schmerz. Mhm. Also, über das redet man nicht, ja, aber du wachst wie nur was durch die Decken. Weißt du, wie viel Wachstumsschmerzen das gibt? Du glaubst, das zerreißt dich. Ja, zu wenig Kunden, Existenzschmerz. Stagnierend, Stagnationsschmerz. Mhm. Es gibt keine Phase ohne Schmerz. Ja,
definitiv. Also kann ich auch. Ich bin jetzt, sage ich mal, seit ich 25 bin, nebenberuflich selbstständig und jetzt das 9. Jahr voll selbstständig. Und natürlich, da sind immer wieder Wachstumsschmerzen
absolut.
Dabei. Und meistens lernt man ja genau durch die schwierigen Zeiten am allermeisten.
Ausschließlich, aus meiner Sicht. Mhm. Ausschließlich.
Was war in deiner Karriere der größte Gamechanger? Ich meine, ich weiß natürlich, es gibt ganz viel immer wieder, aber was war so ein ganz großer Gamechanger?
Gamechanger hinsichtlich was?
Hinsichtlich dem, dass du dann irgendwann einmal gemerkt hast, okay, jetzt geht so richtig was.
Ah, also Momentum. Naja, also ich habe meine erste Firma gegründet 2012, ja, und habe schon dort in den ersten Jahren sowas, also es war am Anfang sehr hart im ersten Jahr, aber habe dann schon gemerkt, ich schieb da ein Schwungrad an. Ich habe damals, das war sehr einzigartig, meine erste Firma war das Campaigning-Büro, eine Kampagnenagentur, die habe ich letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres an eine große deutsche oder europäische Agenturgruppe verkauft und ich habe damals sehr einzigartig, ich glaube im zweiten Jahr des Bestehens der Firma, habe ich geschlossen eine Technologiepartnerschaft mit der Kampagnenagentur von Barack Obama damals. Mhm. Ja, das war natürlich ein Mega-Ding. Ja, ich war der erste Europäer, der mit denen eine Partnerschaft gehabt hat und hab natürlich damit auch eine neue Methodik hier reingebracht. Und da habe ich schon gemerkt, da ist jetzt sozusagen Traction, also da kommt jetzt Interesse. Aber natürlich, sind wir jetzt beim Punkt, ne? Also da kommt dann gleich der andere Schmerz, du musst dann auch liefern, ja, und du bist vielleicht gar nicht immer noch bereit, dass du lieferst. Also da habe ich ein Momentum gemerkt, dann sicherlich ein paar sehr große Wahlkämpfe gemacht, auch in Österreich, unter anderem für den Sebastian Kurz. Und natürlich, die waren, werden heute noch, ja, europaweit als Exempel rumgereicht, ja, wie man moderne Kampagnenführung macht. Also das ist ein Showcase noch immer heute und noch immer versuchen Leute, das so zu machen, ja. Und natürlich hat das damals zu einem extremen Momentum geführt, ja. Und auch dann, als ich ehrlicherweise entschieden habe, nichts mehr in der Politik zu machen und dann wirklich umgestiegen bin und mich auf mein Unternehmersein konzentriert habe und dann zwei Staffeln Fernsehen gemacht habe, 2 Minuten, 2 Millionen, das war eine andere Form von Momentum, ja. Wo Leute mich gefühlt von einer anderen Seite kennengelernt haben und habe dann auch meinen Podcast gehabt und war medial als Unternehmer präsent, war Frühstück bei mir und ähnliches. Und auf einmal sozusagen habe ich ein Unternehmer-Brand gehabt, ja, und habe da das Momentum gemerkt. Also es hat unterschiedliche Phasen gegeben, würde ich sagen. Ja.
Du hast mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, nämlich Brand. Ja. Personal Branding ist einfach auch so entscheidend in der Zukunft im Bereich Unternehmertum, aber du arbeitest ja auch mit Führungskräften, wenn ich richtig informiert bin. Auch im Angestelltenbereich ist Personal Branding in der Zukunft ganz, ganz wichtig. Kannst du da auch ein paar Fakten dazu sagen?
Am Ende heißt ja, sich als Personal Brand zu verstehen, heißt ja am Ende nur oder nichts anderes, als klar rauszuarbeiten, wofür stehe ich, woran glaube ich, wovon bin ich überzeugt, was sind die Werte, die ich vertrete und in welchen Bereichen kann, will und werde ich maximalen Nutzen stiften. Und das kann ich als Unternehmer für mich beantworten, aber das kann ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder Führungskraft genauso für mich beantworten. Ja? Ich würde behaupten, meine erste Personal Brand habe ich mir noch im Angestelltenverhältnis aufgebaut. Ja? Das war die Phase, wo ich mich als Kampagnenexperte positioniert habe. Ja? Und das war weit, da war ich noch lange kein Unternehmer, jahrelang noch nicht. Habe ich wirklich gezielt daran gearbeitet, nicht nur sozusagen Kampagnen zu machen, sondern auch über diese Expertise, über das, wie funktionieren die Dinge, was entwickelt sich dort und so weiter zu sprechen und damit zum Experten zu avancieren. Also das heißt, ich war noch 5, 6, 7 Jahre kein Unternehmer, aber ich habe schon ein Personal Brand gehabt, auch wenn ich damals noch keine Social Media Aktivitäten gehabt habe. Aber man glaubt ja immer, Personal Brand habe ich nur, wenn ich auf Social Media bin. Heute vielleicht, ja. Aber damals nicht. Damals habe ich halt Interviews gegeben und bin als Fachexperte eingeladen worden. Das kann man absolut als Personal Brand bezeichnen.
Ja, und vor allem im Unternehmen, wenn man dann angestellt ist, gerade wenn so viele Jobs wegfallen, ist ja umso wichtiger, dass ich heraussteche als Experte und was bringe ich im Unternehmen. Was
die Leute, die an der Spitze der Kette stehen und am Ende steuernde Wirkung haben im Unternehmen. Ja, und steuernde Wirkung kann vieles heißen, die Kernexpertise haben, die vielleicht eine Sichtbarkeit haben, die eine Audience haben, die als Experten gefragt sind, die in der Lage sind, auch Teams oder KI oder hybride Teams zu steuern. Na, das sind die Jobs, die bleiben werden.
Also investiert in eure Personal Brand.
Absolut.
Ja, jetzt hast du natürlich schon gesprochen, wie wichtig es ist, Gas zu geben, ambitioniert zu sein, hungrig zu sein, die Extrameile zu gehen, exzellent zu sein. Wo siehst du so ein bisschen diese Gratwanderung oder wo siehst du, was ist nur gesundes Gas geben, gesunde Ambition und wo wird es destruktiv, dass vielleicht zu viel kippt? Weil du hast ja auch schon einmal erlebt, dass vielleicht einen Ticken too much war mit Gesichtslippen und so weiter.
Ja.
Aus deiner Erfahrung, was kannst du uns da mitgeben?
Du musst es für dich individuell austesten. Es ist Versuch und Irrtum. Es gibt keine Norm da. Ja, das Schwierige ist, dass wir meistens, oder zumindest war das meine Erfahrung, bevor du das erste Mal an eine Grenze stößt, weißt du nicht, dass du eine hast.
Ja.
Ist normal. Deswegen greifen Kinder auf Herdplatten. Ja, weil bevor sie das erste Mal auf die Herdplatten greifen, wissen sie nicht, dass das ein Problem ist. Ja, und deswegen, das ist vielleicht ein bisschen eine unschöne Antwort, aber wir werden es nur lernen, indem wir uns an unsere Grenzen heranwagen. Ist dabei zu verhindern, dass du einmal drüber schierst? Vielleicht nicht. Ja, wenn du einmal drüber geschossen hast, wirst du dann dein Sensorium besser kalibriert haben, hoffentlich.
Referenzerlebnis.
Ja, absolut. Und dann gibt es natürlich die Leute, aber auch, um es deutlich zu sagen, die lernen nichts. Die schießen einmal drüber, zweimal drüber, dreimal drüber, viermal drüber, fünfmal drüber und beim sechsten Mal ist was richtig Ernstes.
Ja.
Ja, also es geht schon um Lernen. Aber ich glaube nicht, dass Lernen möglich ist ohne die Grenzerfahrung. Und um es so deutlich zu sagen, das ist ja bei den, jetzt sage ich eine total unqualifizierte Aussage, weil weder bin ich medizinisch bewandert noch sonst irgendwas, also bitte das nicht als Referenz nehmen. Ja, aber ich sage, bei den wenigsten schlagt es auf eine ernsthafte Weise zur ohne Vorwarnung. Ja, also, und ich meine jetzt nicht so sagen, geh schon mal an die ultimative Grenze, also quasi bevor du nicht einen Herzinfarkt gehabt hast, weißt du das nicht, nein, das meine ich nicht, sondern Grenze heißt, du merkst, oh, Wahnsinn, keine Ahnung, ich schlafe jetzt schlechter. Oder Grenze hast du, merkst du, kriegst, ist ja bei jedem alles Magenprobleme, Rückenprobleme, whatever, also jeder kriegt irgendwas, ja, und dann kannst du mal sagen, aha, okay, interessant, und dann schaust du, was geht, wie weit geht's, ja.
Kann man ja bei dem Thema Wachstum oder auch mal Grenze ausloten ja super mit dem Sport vergleichen.
Absolut.
Weil so beim Sport funktioniert auch nur der Wachstum. Ja, wenn ich einmal mein Muskel oder einmal einen stärkeren Reiz setze und dann passt sich der Körper an, ist der Reiz zu hoch,
ja.
Werde ich lernen draus, ja. Werde man mehr Zeit
für. Also ich bin wahrlich bei Sport der Falsche, um irgendwas Vernünftiges zu sagen, aber ich habe mir erklären lassen, wenn ich Krafttraining mache, die Muskeln reißen. Die kriegen Risse, ja. Und jetzt sind wir genau beim Punkt, ja. Risse. Nicht jetzt, du reißt da den Arm ab.
Ja.
Risse.
Kleine Verletzungen.
Kleine Verletzungen. Und kleine Verletzungen sind unumgänglich für Wachstum.
Ja. Yes. Und weil wir jetzt bei den Muskeln sind, du hast das sogar geschafft, dass du den Arnold Schwarzenegger interviewst. Wie hast du das geschafft?
Da liegt ein gutes Learning drin für, das ist fast eine Lebensweisheit. Ja. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten mit Anspruchsdenken durch die Gegend wandern und sich dann wundern, wenn sie nicht erfolgreich sind. Was meine ich damit? Leute glauben, sie hätten Anspruch auf Erfolg oder Anspruch auf Unterstützung oder Anspruch, dass jemand sich für sie interessiert, für ihr Produkt oder ihr Angebot oder ihre Geschichte. Es gibt überhaupt keinen Anspruch auf irgendwas. Mhm. Ja? Sondern du musst dir die Dinge verdienen. Und verdienen tust du sie dir, indem du Ursache und Wirkung richtig verstehst. Nicht du kriegst zuerst was und dann gibst du was, sondern du gibst zuerst was und dann kriegst du was. Mhm. Ja. Viele sind zudem nicht bereit, deswegen treten sie ein Leben lang auf der Stelle, sind irgendwann frustriert und zwider. Ja. Also der Arnold Schwarzenegger kriegt wahrscheinlich am Tag 1000 Anfragen für Interviews, Podcasts und so weiter und hat auf einen verlässlich nicht gewartet, nämlich auf den kleinen Philipp Marathoner aus Österreich. Ja. Also habe ich auch gar nicht gefragt. Es wäre sinnlos. Ja? Warum soll der Ja sagen? Es ist absurd. Es hat nicht einmal mit Versuch dein Glück zu tun. Das ist einfach nur dumm. Ja? Und deswegen ist die wichtigste Lektion drinnen ist, wenn du von jemandem gern was hättest, dann vergiss einmal, was du gern hättest und frag dir mal, was kannst du für die Person tun? Schritt 1.
Verdienen kommt von dienen.
Ja, absolut. Mhm. Zweiter Schritt ist, und das ist auch lustiger, ist ja schon im Detail ein Fehler, den viele machen, wenn ich sage, was kannst du für die Person tun, dann tun die Leute etwas für andere, das, was sie gern tun oder worüber sie sich freuen würden. Es interessiert nur auch wieder niemanden. Ja? Relevant ist, was ist denn der Person wichtig? Also du fragst dir wieder, was interessiert denn? Den Arnold Schwarzenegger interessiert Geld oder Aufmerksamkeit genau null. Das braucht er nicht, hat er alles. Ja? Ich habe aber zu dem Zeitpunkt damals gewusst, was ihm wichtig ist und was ihn interessiert und das ist seine Climate Initiative. Ja? Das ist das, was ihn wirklich interessiert. Ja? Und was ich zu geben hatte, ist, ich war einer der gefragtesten Kampagnenexperten, jedenfalls im deutschsprachigen Raum und manche sagen darüber hinaus. Und ich habe einfach angeboten, dass ich für die Climate Initiative damals mit meiner Agentur kostenlos Arbeit und eine Kampagne mache. Mhm. Ja, da haben sie schnell ja gesagt. Ne?
Ja.
Also verstehe ich auch, würde ich auch. Und das habe ich einmal gemacht, lang. Mhm. Ja, über ein Jahr, dass wir es einmal geredet haben. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, du, ich hätte eine Frage. Mhm. Ich habe, kommt ihr da nach Wien, habt ihr eure Konferenz, könnt man da nicht ein Podcast-Interview machen? Okay, machen wir. Ja. Also, du musst immer was investieren.
Ja.
Wenn du nicht was investierst, dann darfst du nicht erwarten, dass was zurückkommt. Und du, es darf nicht, dass du das investierst, was du gern geben möchtest, ist schön. Die Frage ist, was ist dem Gegenüber wichtig? Ja? Und das ist schon im Detail nochmal wichtig. Ja, bei mir schreiben ja alle, weil ich rede über das ja sehr öffentlich und oft. Und dann kriege ich natürlich jetzt auch noch den Podcast wieder 10 Nachrichten auf LinkedIn. Leute, die was für mich tun wollen.
Ja.
Ja. So, folgendes Problem. Die meisten, ich würde mal sagen 60-70% dieser Nachrichten sind fake. Ich will was für dich tun. Ich will was für dich tun, lass mich dir zeigen, was mein Unternehmen für dich machen kann. Mhm. Ja, danke. Und die Verbleibenden sind im Regelfall so, dass sie schon extrem nett sind. Sie schicken mir leicht Geschenke ins Büro. Mhm. Ja. Aber interessanterweise, es fragt keiner, was ich brauche. Ja. Mhm. Darum geht's aber.
Ja. Und investieren, in dem Fall beim Arnold Schwarzenegger, war ja einfach ein dreifaches Investieren. Du hast Zeit investiert,
absolut.
Du hast Energie investiert und sicher auch Geld, weil wenn du sagst, wir haben das ja, ein Jahr
mein
gemacht.
Mein Team war eingesetzt, also absolut, ja, also richtig,
ja
investiert,
Wahnsinn, ja.
Richtig investiert. Richtig investiert, ja.
Und das heißt, manchmal hat man einfach ein Gefühl oder das hat da dein Gefühl wahrscheinlich gesagt oder
ich
dein Kopf
das.
Und dein Herz.
Ich wollte das,
und
ja.
Dann, du weißt nicht, was rauskommt, kann es sein, dass nichts rauskommt.
Absolut.
Sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil hier hören natürlich und schauen natürlich auch viele Frauen zu. Vielleicht ein bisschen eine brisante Frage.
Ja.
Aber du arbeitest ja auch mit vielen Männern, Unternehmern, Führungskräften, aber auch mit vielen weiblichen Führungskräften, Unternehmerinnen. Was würdest du, also wenn du erfolgreiche Frauen anschaust, die, wo du sagst, die machen das richtig gut, welche drei Eigenschaften erkennst du, wo du sagst, der liebe Frauen, das sind so Role Models, an dem könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, die drei Sachen waren wichtig.
Ja, der erste und wichtigste Punkt ist, sie erlauben sich, Frau zu sein mit all ihren einzigartigen Qualitäten. Mhm. Das ist das, was ich bei den besonders Erfolgreichen erlebe.
Ja.
Wir wissen ja, dass Frauen Qualitäten haben, wo die Männer nur neidisch schauen können.
Zum Beispiel?
Das ist eine ganz andere Form von Intuition, ganz andere Form von Empathie, ganz eine andere, ein deutlich signifikant reduziertes Ego, was so gut ist für Business-Entscheidungen. Ja? Also da sind so viele Qualitäten da, die erfolgskritisch sind und wo man aber den großen Fehler machen kann, zu sagen, na, ich bin quasi in einem männerdominierten Umfeld, da muss ich mich quasi männlicher verhalten, also mit männlichen. Also, der Klassiker ist jetzt Ego, ne?
Ja.
Also ich bin eigentlich egofrei, aber ich stehe jetzt auf Gockelgehabe um, ja? Und diese sozusagen Vermännlichung im Verhalten heute für einen Fehler, ja? Ich glaube, dass am Ende die Qualitäten so viele Vorteile mitbringen, dass ich wirklich beobachte bei denen, die extrem erfolgreich sind, dass sie sich, ich formuliere es so, wie ich es sehe, dass sie sich erlauben, Frau zu sein und sich nicht im Verhalten vermännlichen. Mhm. Ja, so mal die erste Sache.
Also die weibliche Führungsqualität.
Ja, ich würde es nicht dafür, es gibt Qualitäten, die fehlen Männern ganz offensichtlich weitestgehend, ist ja nie jetzt nur schwarz-weiß.
Ja,
aber trotzdem, wenn man jetzt schaut, sozusagen overall, gibt es gewisse Muster. Das zweite ist, und das ist sicherlich das Schwierigste, das ist keine falsche Zurückhaltung. Mhm. Das ist ein wirkliches Problem.
Ja.
Und natürlich, das erlebe ich auch, also in gemischten Teams gibt es zurückhaltende Männer und die auch gewisse Schüchternheit mitbringen. Und ja, die gibt es auch. Mhm. Gibt es noch öfter bei Frauen? Absolut.
Ja.
Keine falsche Zurückhaltung. Ja. Es gibt, glaube ich, auch viele, die Philosophie predigen, höre ich immer wieder und lese immer wieder von weiblichen Thought-Leaderinnen, die sagen quasi, wenn du Frau bist, sag bei beruflichen Möglichkeiten, sag immer ja. Mhm. Und dann denk noch. Da muss ich jetzt sagen, Klammer auf, weil das ist genau das, was Männer tun, ne? Also, jawohl, nein, machen wir, schaffe ich alles. Ja. Ah, scheiße, wie machen wir das jetzt? Ja, es gibt eine Studie, dass wenn du eine Stellenausschreibung machst mit 10 geforderten Qualifikationen und Männer erfüllen 3 davon, bewerben sie sich.
Ja.
Frauen erfüllen 2 nicht, bewerben sich nicht. Ja? Und das muss man aber alles verstehen, weil wenn du das verstehst, dann machst du zum Beispiel Stellenausschreibungen anders. Ja, nicht 100.000 Sachen reinschreiben. zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber die zweite Qualität, die ich beobachte, ist keine falsche Zurückhaltung.
Ja. Ich ergänze kurz was oder erzähle kurz was. Ich komme jetzt gerade, also dieses Wochenende, die letzten 3 Tage, war in der Wachau und habe gemeinsam mit einer Kollegin ein Seminar gegeben, Female Leadership and Balance Days für weibliche Führungskräfte, aber wirklich obere Führungsetage. Und eine Vorständin war dabei und es ist natürlich sehr inspirierend auch für die Frauen, wenn sie gegenseitig voneinander hören. Und die hat dann gesagt, sie hat sich irgendwann dann einmal prinzipiell auf Jobs beworben, alle Jobs, die nur mehr eine Liga grober ihr waren. Das war so inspirierend für alle, weil es gesagt hat, die mal mindestens eine Nummer zu groß waren, auf die Jobs hat sie sich beworben.
Ja, absolut. Also das wäre so mein zweiter Punkt, keine falsche Zurückhaltung. Und der dritte, der ist wahrscheinlich jetzt polarisierend, oder nee, die weiß es nicht. Ja. Interessanterweise, die außergewöhnlich erfolgreichen Frauen erlebe ich nicht im Geschlechterkampf.
Ja.
Um das also deutlich zu sagen, ja. Weil, ich sage jetzt auch, muss man jetzt genau mit den ersten beiden Punkten in Verbindung bringen. Die erlebe ich sehr selbstbewusst in ihrer kraftvollen Weiblichkeit. Die erlebe ich ohne jede falsche Zurückhaltung. Aber ich erlebe sie nicht im Geschlechterkampf.
Ja.
Ja. Warum? Das ist sozusagen der dritte Punkt jetzt. Die Sache ist extrem einfach. Am Ende werden wir es miteinander hinkriegen müssen.
Definitiv.
Egal in welchen Konstellationen. Weibliche CEO, männlicher CEO, weibliche Führungskraft, männliche Führungskraft, weibliche Mitarbeiterin, männlicher Mitarbeiter. Am Ende sind wir 50-50. Wir werden es miteinander hinkriegen müssen.
Ja?
Erfolg. Erfolg ist immer miteinander. Erfolg kann nichts und auch geschlechtermäßig nicht und in anderen Aspekten sowieso nicht. Erfolg kann nichts Ausschließendes haben. Ja? Und ich würde mal sagen, das finde ich echt tolle Frage, weil ich habe jetzt schon da 2, 3 Role Models auch vor mir, ja. Und ich mir denke, und das erfüllen sie alle. Mhm. Ja?
Jetzt will man natürlich nicht in Schwarz-Weiß reden, haben wir gesagt, und nicht in Männer und Frauen, aber trotzdem einfach, weil es mich interessieren, welche 3 Dinge können wir vielleicht von Männern lernen, noch zusätzlich?
Naja, da ist einer ist jetzt einfach natürlich das Spiegelbild und das ist der, genau das, was du jetzt beschrieben hast. Ich liebe dieses Beispiel, ja. Zuerst einmal, also eine Stufe höher dir zutrauen.
Ja.
Da einfach weniger Genierer haben, ja. Das würde ich sofort sagen, ja. Darüber hinaus wird es schon schwierig. Ich sehe bei den männlichen Qualitäten ist nicht so herausstechend, einzigartiges sonst, außer dass ein gewisser natürlich eine gewisse Portion Selbstbewusstsein und Selbstzutrauen natürlich dienlich ist. Ja.
Ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, was fällt mir noch ein, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht denken Frauen oft viel zu viel drüber nach. Ja, oder zweifeln.
Ja, die gibt's, das gibt's, wenn man dann irgendwann einmal die Leute ein bisschen besser kennenlernt, stellt man schon fest, die Zweifler gibt's unter den Männern genauso, sie reden einfach weniger drüber. Mhm. Die gibt es genauso. Also ich erlebe das ja in meinen Veranstaltungen, sind allein ich in Kitzbühel jedes Mal 100 Leute dabei, bunt gemischt, Männer, Frauen, ja. Also, wir zweifeln alle. Mhm. Ja, die einen tun sie leichter drüber reden, die anderen tun sie weniger leicht drüber reden. Ja. Aber die eine Sache würde ich jedenfalls sagen, also dieses ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstzutrauen, ja, das würde ich schon sagen, da kann man was mitnehmen, ja. Aber ansonsten bin ich eigentlich, muss ich echt sagen, sehr zufrieden mit den 3 Punkten, ja.
Okay.
Ja.
Ich habe 3 Fragen noch.
Ja.
Workload.
Ja.
Du hast sicher auch einen extremen Workload und ich habe es da vorher im Vorgespräch gesagt, ich habe einmal ein Reel von dir gesehen, ja, ich finde es leider nicht mehr, aber wo es auch wegen um die To-Do-Listen geht und dass man irgendwie, wann bin ich endlich fertig?
Nie.
Wie gehst du um mit dem, dass einfach nie fertig ist?
Ja, ich finde immer, ab dem Zeitpunkt, wo du erkannt hast, dass du sowieso nicht fertig wirst, ist auch völlig wurscht, wie viele Sachen auf deiner To-Do-Listen stehen. Es wird nie fertig, ja. Der Druck kommt nur aus der Illusion, dass man irgendwann fertig wäre. Das gibt's nicht. Weil du produzierst ja jeden Tag neue Sachen dazu. Also wenn ich nach dem gehen würde, wie weit bin ich sozusagen in der Umsetzung von meinen Ideen? Es ist eine Katastrophe. Also ich bin, deswegen fühle ich mich auch jeden Tag wie komplett am Anfang. Aber das ist aber so, was Antrieb auslöst. Also ich würde mal sagen, vergiss einfach diese Illusion, dass es irgendwann du das letzte Hackerl machst. Ja, das machst vielleicht, aber dann ist vielleicht insgesamt das letzte Hackerl gemacht, ja.
Also einfach jeden Tag wieder neu.
Jeden Tag die Kugel einen Zentimeter weiter schirmen, sage ich mal, ja. Jeden Tag die Kugel einen Zentimeter weiter in die richtige Richtung schirmen. Das ist, ja. Bist du heute deinem Ziel näher gekommen, ist die wichtigere Frage als die Frage, bist du schon dort? Vielleicht, ich behaupte, du wirst nie dort sein. Wenn du richtig erfolgreich bist, bist du nie dort. Warum? Na, weil sie das immer weiter verschirbt. Mhm. Ja. Also ist nur die Frage, bist du heute ein Stück näher? Und so sagst du ja, na, dann sei zufrieden, mach dein Glasl auf und feier.
Yes. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Einer der besten. Der beste ist schwierig, aber lustigerweise fällt er mir jetzt ein. Als ich meine erste Firma gegründet habe, hat mich jemand daran erinnert, dass ich groß denke. Ja. Und nicht, dass einfach so rein tölple in so einer Wald- und Wiesen-Agenturgeschichte. Ja. Und der hat damals wirklich wörtlich zu mir gesagt, also du kannst alles machen, aber was du nicht machen darfst, ist Selbstverzwergung. Ja. Mhm. Und das hat mich damals total gerüttelt. Ja. Ist immer gut die Frage, kannst du das, was du tust, nur ein Spur größer denken?
Ja, cool.
Oder vielleicht zehnmal so groß.
Mhm, cool. Ja, wie gesagt, jetzt hätte ich eigentlich noch eine Frage, aber jetzt ist mir noch was Wichtiges eingefallen. Was ich nämlich auch sehr cool finde, ist, bitte erzähl uns, wie du dein Content produzierst, weil das ist so inspirierend. Ich habe mir das gleich vorgenommen. Ich habe eine Kollegin, diese Accountability-Partnerin von mir. Wir treffen uns jede Woche. Ich habe das gleich erzählt und sie hat auch gesagt, okay, das setzen wir sofort um, weil das ist einfach ein Riesenhack.
Ja.
Du machst das, glaube ich, an 6 Tage pro Jahr oder so.
Das ist das FSCM, das faule Säcke-Content-Modell. Habe ich erfunden für mich, ja, weil ich wirklich ein fauler Sack bin, ja. Also es ist, ich bin kein Influencer und kein leidenschaftlicher Content Creator. Also mein Team weiß das. Ich sage immer, kennt ihr mich bei allem Filmen, bei der Arbeit und mich alles fragen, aber mich da jetzt aufschwingen und dann da bewusst Creator sein, ist nicht meins, ja. Und aus dem Grund ist es bei mir, würde ich wirklich sagen, extrem effizient organisiert, weil ich eben ich bin Unternehmer, ich bin kein Creator. Ja. Ich habe auch wenig Zeit dafür und will mir auch nicht mehr nehmen. Das heißt, der Podcast wird an 6 Tagen im Jahr produziert. Ja, da nehme ich an einem Tag eben circa 9 bis 10 Folgen auf. Ja.
Zu viel zum Thema fauler Sack, oder? Weil das
ja, das ist extrem hart, aber es ist hart für einen Tag.
Ja.
Ja. Und nicht jede Woche hart.
Ja.
Ja. Also 9 bis 10 Folgen an einem Tag über 6 Tage im Jahr. Das ist einmal, damit ist der Podcast erledigt, an 6 Tagen. Mhm. Ja. Das zweite, aber da bin ich von früh bis spät. Das ist wirklich abartig. Ja. Die wenigsten, glaube ich, würden das aushalten. Ja. Das zweite ist, aus dem Podcast entstehen einmal pro Folge circa 3 bis 4 weitere Pieces of Content. Ja, das heißt also, ich mache 52 Podcast-Folgen, aus dem entstehen in der Postproduktion schon mal 200 weitere Content-Pieces. Das nächste ist, wenn wir sozusagen Original-Content produzieren für die Plattformen, dann machen wir das eigentlich auch an Drehtagen, wo man am Drehtag circa 20 bis 30 solche Reels machen. Ja, und das machen wir damit circa einmal im Monat. Mhm. Ja. So, also da sind wir schon in der Effizienz drinnen und zusätzlich wird überall, wo ich bin, auch da jetzt, wo wir beide sind, wird sozusagen mitgefilmt, es wird nachverwertet. Also es gibt einfach nichts, wo ich in irgendeiner Form von Auftritt bin, in einem Podcast, auf der Bühne, whatever, was nicht mitgefilmt, beim Seminar mitgefilmt und verwertet wird. So, und so komme ich dann am Ende des Tages auf, über die Plattformen verteilt, wahrscheinlich 700-800 Content Pieces im Jahr, die wir machen. Vielleicht sind es 1000, I don't know. Mhm. Ja, aber halt mit maximaler Effizienz.
Und so schafft man es dann, dass man halb sehr in Indien ist
und kann voll auf.
Mit.
Genau, exakt.
Sehr cool. So, die letzte Frage. Was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Na, es waren sicher einige dabei, die gesagt haben, wie ich damals gründen wollte, die gesagt haben, nein, mach das nicht. Mhm. Mach das nicht. mach das nicht, wer weiß. Du bist so gut, was du verdienen kannst, ja, in irgendwelche Angestelltenverhältnisse.
Mach das nicht.
Ja. Und das waren natürlich die schlechtesten Ratschläge, weil die Entscheidung fürs Unternehmertum war mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens.
Vielen, vielen Dank, lieber Philipp, danke fürs Gespräch. Gibt es noch irgendwelche Abschlussworte, die du...
Na, schön war's. Danke für den fluffigen Talk, ja. War, hat mir extrem Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank und viel Erfolg.
Dankeschön. Weiterhin.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.